Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei uns zu Gast heute VH-Leiter Dr. Christoph Handl und das Thema 5 nach 12. Ja, das hört sich ganz fatal an. Um was geht es denn da?
Es geht natürlich um Klimawandel. Es geht um die Frage, was wir mit der Welt machen. Ich glaube, der Coronavirus hat die Verletzlichkeit der Menschheit sehr deutlich vor Augen geführt. Jetzt haben wir einen Krieg und wir fragen uns, werden wir noch Gas haben? Was bedeutet das? Wir haben eine Klimaerwärmung und über alle diese Themen haben wir viel Programm zusammengestellt.
5 nach 12, das hört sich ja nicht gerade optimistisch an.
Ja, aber ich glaube, man muss das schon so deutlich benennen. Also wir wollen einen positiven Ansatz haben. Wir haben viele Kurse und Vorträge, wo ganz konkrete Ideen sind, Handlungsanweisungen, was kann man tun? Also ich glaube, es ist fatal, wenn man den Eindruck vermittelt, dass nichts mehr zu machen ist, weil dann legen wir alle die Hände in den Schoß und sagen, gut, dann feiern wir jetzt noch 20 Jahre die Benzinparty oder vielleicht nur noch 10 Jahre und dann ist es vorbei. Sondern wir haben Referenten gefunden, die das Thema ganz konkret angehen. Aber das Thema in unserer Kampagne soll schon aufrütteln und auf unseren Werbeplakaten haben wir also drei Personen, die nach dem Prinzip dieser Affen, also Mund zu, Augen zu, Ohren zu, die nichts hören wollen. Das sind ein bisschen wir in den letzten Jahrzehnten.
Ja, so ganz pessimistisch ist ja dann doch nicht immer, sonst würde man sagen, jetzt schlägt es 13.
Ja, auch das, genau.
Ja, was sind denn dann so die Themen? Mal so ein bisschen haben Sie es ja schon angesprochen. Wie sieht denn das Programm dann aus? Was ist da zu erwarten?
Genau, wir beschäftigen uns mit der Frage, schaffen wir mit Solarstrom die Energiewende? Also wir haben verschiedene Veranstaltungen mit einem Experten, wo es um Solarenergie geht. Also ganz praktisch auch, und ich meine, Herr Arnold, ich weiß, Sie sind Physiker, also man kann schon vieles selber machen. Man kann in den eigenen vier Wänden für die eigenen Dinge auch was machen und genau das wollen wir stärken. Wo landet unser Müll und wie können wir ihn reduzieren? Wir können uns immer selber auch anschauen, was produzieren wir vor Ort für Müll und wie kann man praktisch damit umgehen? Wie passen wir unser Leben an, ja, Starkregen, Hitze und Überflutung? Das ist dann dieser Schritt, wo wir sagen, in den Städten ist das Problem jetzt schon ganz klar angekommen. Das heißt, auch das Thema Architektur und Innenstadtarchitektur interessiert uns. Denn die Frage ist ja, ob eine komplett betonversiegelte Stadt einen Regen gut aufnehmen kann oder ob eben viele Grünflächen auch notwendig sind. Mit all diesen Fragen werden wir uns beschäftigen.
Fangen wir mal mit der Solarenergie an. Was sind das für Vorträge? Wer kommt denn da?
Genau. Wir haben... Jetzt muss ich in meine schlaue Mappe gucken. Wir haben Experten zu dem Thema, die sich der Frage, also das ist ein Kollege, der sich der Frage widmet, was man ganz konkret tun kann. Und wenn ich es jetzt finden würde, würde ich es Ihnen auch sofort sagen. Ich fange mal anders an. Ich fange mit der Annette Kehnel an. Das ist ein Vortrag am 25. Oktober. Wir konnten auch anders. Und sie sagt, unser wirtschaftliches Denken ist unbrauchbar geworden. Also eine dauernde Konsumsteigerung. Und sie führt uns jetzt in die Geschichte zurück. Man kann ja aus der Geschichte auch was lernen. Und führt uns also vor, was Renaissance-Architekten mit Baustoffrecycling gemacht haben, was es für Crowdfunding für die Brücke in Avignon gab, was nachhaltige Fischerei schon vor Jahrhunderten am Bodensee war, was Second-Hand-Märkte in Paris waren, Reparaturberufe in Frankfurt, als die Kreislaufwirtschaft selbstverständlich war. Das heißt, die Spirale, in die wir geraten sind als Menschheit und als Westen, das ist immer, also ich bin sozusagen in dieser Helmut-Kohl-Zeit, es gab immer eine Steigerung.
Ja, immer Wachstum.
Es musste immer Wachstum sein und das war der einzige Schlüssel. Und dieser Schlüssel, den gibt es nicht mehr. Wir können mit Wachstum nichts mehr anfangen. Das heißt, wir müssen andere Antworten finden. Und unsere Referenten sind an der Frage dran, was können wir für Antworten finden? Und wie können wir konkret auf diese Sache reagieren? Eine andere Sache ist, dass wir natürlich auch im Kulturbereich uns dieses Themas annehmen. Kunst in Zeiten des Klimawandels, ein Podiumsgespräch am 24. November. Das heißt, welchen Einfluss hat das gerade Klimawandel auf die Kunst, also auf die Arbeit von zeitgenössischen Künstlerinnen und auf den Ausstellungsbetrieb. Und zu unserer zu unserer Semestereröffnung am 28. September, Mittwoch 28, lade ich ganz herzlich ins Einsteinhaus in der Ulmer Innenstadt ein. Da werden wir einfach das Thema sofort angehen und da wird jemand Musik machen, der mit Instrumenten spielt, die aus Müll hergestellt sind.
Das erinnert mich jetzt gerade an so, das ist, glaube ich, demnächst oder war es schon, in Berlin gibt es immer so ein Festival, das selbstgebauten Instrumente. Das ist auch so eine Geschichte, da machen die mit irgendwelchen Ofenrohren oder so Plastikröhren oder so irgendwie Löchlein rein und so.
Ganz genau.
So was wird das dann sein.
So ähnlich wird das sein.
Generell Kunst in Zeiten des Klimawandels, frage ich mich jetzt gerade, also auf der einen Seite klar thematisieren die das und dann machen die aber dann auch, ich sag mal in Form von Materialien, tun die das dann auch so aufarbeiten. Also wie bei der Musik ist ja so das Beispiel mit irgendwelchen recycelten Sachen. Fällt Ihnen da noch was ein, was die vielleicht auch, sag mal, vielleicht auch Maler oder Bildhauer, dass die irgendwelche speziellen Materialien nehmen?
Das ist so. Also da kann ich, das ist in ganz Deutschland so, dass viele Künstler dieses Thema aufgreifen und das ist, glaube ich, bei Künstlern einfach eine höchstpersönliche Sache. Also die sagen, es ist mir ein Anliegen und dann fangen sie an, Materialien, also sie machen auf Dinge aufmerksam, die ihnen am Herzen liegen. Bei uns ist es eben, wie gesagt, dieser Künstler, der jetzt kommt und diese speziellen Instrumente hat. Bei der Podiumsdiskussion Kunst in Zeiten des Klimawandels, da werden wir mit der Dr. Greschardt vom Museum Brot und Kunst sprechen und mit einer Kollegin, Frau Dr. Twelbeck von der Uni Augsburg und mit der Cora Schönemann. Das ist eine Performance-Künstlerin, die ist auch bekannt hier, weil die das Eden macht. Die hat auch früher bei uns gearbeitet. Das heißt, da kann man sich überraschen lassen. Und da geht es auch um Street Art. Und wir sind gespannt, was sozusagen alles jetzt zusammenkommt in dem Kontext von künstlerischem Ausdruck, von Einbeziehung von ungewöhnlichen Materialien. Lassen sich aus dem Kulturbereich überraschen. Ich darf der Fachbereichsleiterin der Tanja Nova nicht zu sehr vorgreifen, weil die Pressekonferenz ist erst in 2-3 Wochen und ich habe jetzt ein bisschen gespoilert.
Ja. Welches Datum ist das nochmal?
Also die Podiumsdiskussion Kunst in Zeiten des Klimawandels, da werden wir am Donnerstag, den 24. November starten. Unsere Semestereröffnung ist abends am Mittwoch, den 28. September bei uns im Einsteinhaus oben im zweiten Stock. Da gibt es ein bisschen, da machen wir einen kleinen Umtrunk, da gibt es einen kleinen Vortrag, da kommt man einfach zusammen. Und ich kann mich erinnern, vor einem halben Jahr hatten wir eine tolle Ausstellung, wo wir viele Fotos hatten. Da ging es um Geschlechteridentitäten und da war das Einsteinhaus wieder voll. Und so wünsche ich es mir jetzt auch.
In diesem 5 nach 12, da stecken ja eben ganz drängende Fragen nach der Energie und Nachhaltigkeit, solche Dinge. Vor der Musik haben wir so ein bisschen drüber geredet und der Dr. Handel hat ein paar Dinge so erzählt. Aber es ist noch viel mehr.
Solar für alle, Professor Peter Adelmann, Mittwoch, 19. Oktober. Dann diese Fotoausstellung zum Thema Müll. Wir haben die Vernissage am 8. November. Das wird wieder eine Ausstellung bei uns im Haus. Dann gibt's das Thema Müll auf Reisen. Sie wissen, dass wir die Situation haben, dass die reichen Industrieländer sich sozusagen freikaufen und den armen Ländern auf der Welt ihren Müll schicken. Was bedeutet das? Ist das gut? Überhaupt nicht. Man weiß, dass eine Jeans einmal um die Welt geht, ne, wenn die aus den verschiedenen Rohstoffen zusammengesetzt ist und dann wird die in verschiedenen Kontinenten gemacht. Aber bei dem Müll ist es gibt diese Müllindustrie. Und das ist ganz bedenklich. Wir produzieren Müll und versuchen, ihn loszuwerden. Das wird also thematisiert. Wir haben im Bereich der Kultur dann noch eine Lesung mit Manfred Bomm, 1 Minute nach 12. Der akzentuiert das etwas anders am 10. November. Alexander Sperling wird Glashauseffekt, ein Zukunftsroman. Das heißt, die verschiedenen Fachbereiche, Katharina Bendixen, Taras Augen, da machen wir einen Abendvortrag zusammen mit einer Schullesung in Kooperation wieder mit Aegis. Das heißt, unsere verschiedenen Fachbereiche der Volkshochschule, Politik, Kultur und so weiter buchstabieren das Thema so, wie es eben in dem Fachbereich richtig passend ist. Bei der Architektur, wir haben ja auch einen Architekturschwerpunkt, da geht es um Regenwassermanagement, da werden wir mit dem Baubürgermeister Tim von Winning in unserer Reihe Volkshochschularchitektur, Projekte aus der Stadt und der Region, eine Podiumsdiskussion mit der Architektenkammer machen. Und wir werden uns im Dezember mit klimaresilienten Städtebau beschäftigen. Ich selber verantworte die theologische Reihe. Da haben wir natürlich auch sozusagen versucht, Referenten zusammen, das machen wir zusammen mit den verschiedenen Kirchen hier, da wird es, und das machen wir hybrid, ist immer montags abends, da geht es um Nachhaltigkeit in der evangelischen Kirche. Dr. Benjamin Held wird hierzu referieren, weil tatsächlich die Kirchen natürlich das Thema auf dem Schirm haben und wir verschiedene Referenten, jetzt habe ich gerade genannt evangelische Kirche, es gibt aber auch einen Vertreter, der Professor Dr. Ulrich Hemel, der bei den katholischen Unternehmern da der Chef ist und gleichzeitig in Tübingen das Weltethos-Institut ist er der Direktor. Eine Hybridveranstaltung zum Thema Krieg, Corona, Inflation, Anfang oder Ende der ökologischen Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Wo wir versuchen deutlich zu machen, dass wir trotz dieses drängenden Krieges und unser Versuch und unserer Position und dieser Aufrüstung, die daraus resultiert, natürlich trotzdem weiter mit den Nachhaltigkeitsstrategien machen müssen. Und ein letztes, was ich nennen möchte aus der theologischen Reihe, Zukunft angesichts der ökologischen Krise, da wird die Dr. Ruth Gütter referieren und da wird also nochmal über die Theologie, die dahinter steht, nachgedacht.
Also Theologie hinter der Nachhaltigkeit, das ist jetzt, ich weiß, Sie wollen jetzt nicht allzu sehr spoilern, aber es interessiert mich jetzt trotzdem ein bisschen, wie geht es?
Wenn man, also es ist klar, dass gerade die katholische Kirche sehr im Fokus der öffentlichen Kritik steht, als ein Weltkonzern, der viele Missbrauchsfälle gedeckt und möglich gemacht hat. Andererseits haben wir einen Papst, Papst Franziskus, der eine Umweltenzyklika sozusagen herausgegeben hat, der eine Synode anstößt und in Deutschland gibt es auch eine Synode. Die kommt in kleinen Trippelschritten voran und da wird auch regelmäßig darüber berichtet. Aber wenn man die Bibel betrachtet, wenn man die christliche Grundbotschaft betrachtet, dann ist es natürlich nicht so, dass wir die Erde ausbeuten und zerstören sollen, sondern dass wir hier leben sollen, so dass nächste Generationen weiterleben können. Und wenn man das theologisch fundiert, dann ist das schon ganz spannend.
Jetzt muss ich so ein kleines bisschen zurück, 40 Jahre, das ist so in meiner Erinnerung gerade wach geworden. Es hat auch mit der VH zu tun. Damals gab es, die Gruppe gibt es immer noch, damals war ich in der Medienoperative, die ist aus der VH raus entstanden. Und wir haben, ich glaube, es war sogar fast exakt vor 40 Jahren, einen Film über die Ulmer Müllproblematik gedreht. Damals ist der Ulmer Müll nach Frankreich exportiert worden. Kam dann so Wagen France de Chais, also französische Abfälle, dann haben die das irgendwo ins Elsass gekarrt. Später kam ja dann das Müllheizkraftwerk. Also nur das so historisch mal gesehen. Da war die VH schon lange dran an dem Thema.
Also ich fürchte, dass natürlich seit Jahrzehnten prominente Wissenschaftler, intellektuelle Schriftsteller haben immer gewarnt. Aber es wurde in einem Klima des dauernden Wachstums einfach ignoriert. Und die zu laut gesagt haben, wir sind in einer Gefahr, wir verbrauchen ich glaube, die Menschheit verbraucht jeden Tag so viel wie im Bodensee ist an Benzin, an Öl. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also wir sind auf einem ganz falschen Weg. Aber in dem ganzen Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit, wo man wieder aufgebaut hat, aber auch der 70er, 80er, 90er Jahre, wollte man das nicht hören. Man wollte, dass es weiter Wirtschaft, es ging Europa, Deutschland fühlte sich sozusagen als Mittelpunkt der Welt. Und jetzt sehen wir, und wenn Sie jetzt 40 Jahre zurückgehen, also es macht schon mal Sinn, nochmal alte Autoren zu lesen, denn die wussten das damals auch schon. Ja. Wir müssen das nicht neu erfinden, aber jede Zeit muss es nochmal anders definieren.
Ja. Ja, Club of Rome gab's oder gibt's ja
alles
noch.
100-mal
ja,
gesagt.
Alles da und ja. Wir hatten mal, als ich noch, weiß nicht in welcher Klasse, also es ging aufs Abitur zu, da hat man mal von der Uni einen Biologen, also aushilfsweise der unterrichtet und der hat damals schon, muss ich auch sagen, mit uns so eine Umweltaktion gestartet. Haben wir sogar noch an den Spruch, kann ich mich noch erinnern, in der Rüstung sind sie fix, für die Umwelt tun sie nichts.
Ja.
War also auch
unser Erdkundelehrer hat uns auch damals schon das, den abgefackelten Regenwald in den 80ern, weiß ich noch, wie mir das klar wurde. Und das ist in den 80er Jahren. Da sind wir auch, da können wir locker 40 Jahre zurückgehen.
Angesichts der ganzen Problematik stellt sich ja immer die Frage, was hinterlassen wir unseren Nachkommen, was hinterlassen wir unseren Kindern? Ja, Stichwort Kinder. Die VH hat da auch einiges anzubieten dieses Jahr.
Samstags gibt's bei uns immer die Kinderhochschule. Das sind 4 Termine, die sich über ein Semester sozusagen erstrecken. Wir machen das zusammen mit der Familienbildungsstätte und mit den Universitäten Ulm, Hochschule Neu-Ulm, der Biberacher und der Technischen Universität. Und da geht's um ganz verschiedene Dinge, aber natürlich haben wir auch so ein bisschen auf das Semesterthema 5 nach 12 abgehoben. Da geht's aus Wasserstoff, aus Licht und Wasser, Energie der Zukunft. Das machen wir zusammen mit einem Vertreter der Universität Ulm, dem Professor Sven Rau. Und Strom von der Sonne. Das ist also im Februar und findet im Wechsel in der Volkshochschule und in der Familienbildungsstätte statt. Und da wird also der Professor Martin Becker von der Hochschule in Biberach sprechen. Und dann geht's noch ums Geld, denn das hat ja auch beim Klimawandel spielt das eine ganz wichtige Rolle. Da haben wir einen Vertreter und dann haben wir noch ein Thema, was aus der Gesundheit kommt, Karies, Kaugummi, klinische Studie. Da sind wir mal gespannt.
In welcher Altersgruppe sind die Kinder?
8 bis 12, kostet nichts. Und wenn wir jetzt mit Corona noch nicht ganz sicher sind, machen wir es hybrid. Das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Und wie gesagt, samstags 11:30. Wir sind ganz rigoros, die Kinder kommen rein, die Eltern bleiben draußen oder die Großeltern, die können in Ulm dann schön shoppen gehen und wir sind in der Regel nach einer Stunde fertig. Wenn man 3-mal an der Kinderhochschule teilgenommen hat, dann kann man an einer Gutscheinverlosung, da hilft uns das Marketing hier in Ulm, teilnehmen und den Kindern macht das eigentlich Spaß. Wir haben mittlerweile so immer pro Veranstaltung so 30 bis 50 Kinder. Und ich erkenne dann auch schon so einzelne wieder. Und dann gibt's noch immer diese Cracks, die dann am Schluss noch 10 Fragen haben oder 20. Und wenn wir es hybrid machen, dann haben wir oft dann den Chat. Und im Chat geht's dann manchmal los. Da hatten wir mal einen Wissenschaftler, da war ein Frosch irgendwie involviert, der irgendwie zu einer präpariert war. Und dann haben die Kinder also gefragt, was ist mit dem Frosch und wie hieß der und was ist das? Warum lebt der nicht mehr? genau. Aber wir haben eben nicht nur die Kinderhochschule, wir haben auch Prüfungsvorbereitungskurse. Bei uns kann man Mathe sich aufs Abitur vorbereiten, auf Englisch vorbereiten. Das ist ein ganz wichtiger Zweig auch. Und wir sind ja mit dem Eicher-Scholl-Kolleg haben wir ein propädeutisches Studium mit Kollegiaten und ein Abendgymnasium, wo man sich aufs Abitur vorbereiten kann. Das ist ein richtiger Schulbetrieb. Unser Schuldirektor ist der Herr Koranda. Der hat also wieder 30 Lehrerinnen und Lehrer engagiert. Der Unterricht findet dann am Humboldt in Räumlichkeiten vom Humboldt-Gymnasium und vom Kepler-Gymnasium statt. Und was wir sehr schön finden, ist, wir bieten jetzt wieder den Hauptschulabschluss an. Wir hatten vorgestern eine Infoveranstaltung. Wir wissen noch nicht, ob wir genug haben, dass wir die erste Runde beginnen können. Ich glaube, in den 2 Corona-Jahren sind viele Menschen, die eigentlich für einen Hauptschulabschluss gut in Frage kommen, sozusagen durch das ganze Online-Lernen und so weiter überfordert gewesen. Und jetzt ist wieder ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen.
Ja, die haben vielleicht auch gar nicht die Ausrüstung dazu oder auch nicht. Gehört ja auch Disziplin dazu, eben dann nicht doch YouTube oder TikTok zu gucken. Das sind so die Sachen. Ja.
Gut, dass Sie das sagen, da muss ich es nicht tun.
Mit dem Inge Eicher-Scholl-Kolleg, da haben Sie das Stichwort Propädeutik genannt. Was ist das Propädeutik?
Also, ich weiß es aber. Ja, nee, man muss ja mal mit den Fachwörtern auf. Also es ist so, es gibt ja Menschen, die sind dann mit dem Abi fertig und das ist ja oft, sind die dann 17. Ja? Und dann ist, die einen gehen auf Weltreise, die anderen machen FSJ, zum Beispiel an der Volkshochschule oder hier beim Radio. Aber wenn sie es nicht machen, dann können sie auch ein Jahr sich vorbereiten und überlegen, was will ich denn überhaupt studieren? Das sind dann, also normalerweise hat man ja, wenn man studiert, also Semester, ne, ein halbes Jahr. Und das sind aber Trimester, also da steckt die Zahl 3 drin. Das heißt, in 3 Abschnitten kriegen diese jungen Menschen, die sind 18, 19, 20, kriegen also etwa 25 verschiedene Disziplinen, Jura, Computer, Design, Sozialwissenschaften, Politik präsentiert von den entsprechenden Wissenschaftlern, die wir engagieren, unsere Kursleiter. Und dann kann man dort oben auf dem Kuhberg in diesen wunderbaren Räumen der HFG, die ja so sind, wie sie 1968 verlassen wurden, kann man also da oben auf dem Berg sich ein Jahr lang zusammen mit 60 Gleichgesinnten, jungen Männern, jungen Frauen. Ich sehe die furchtbar gerne. Ich erkenne die auch immer, wenn die in die Volkshochschule kommen, weil die sehen, die sind immer in kleinen Grüppchen und sitzen dann bei Vorträgen und dann sind plötzlich ganz, sind die, also die erkennt man. Und die sind dort und überlegen sozusagen vorbereitend für ein Studium oder für eine Ausbildung, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und da kriegen sie so eine Fülle präsentiert und am Schluss sagen sie, ja, das ist es jetzt.
Das letzte Mal, dass Gäste aus der VH da waren, da ging es um das Thema Frauenakademie und Frauen spielen im nächsten Semester ja auch wieder eine ganz große Rolle.
Ganz genau. Wir haben ja die Frauenakademie mit 400 bis 500 Frauen, die dort eigentlich so eine Art Studium machen. Das ist gar nicht so ein typischer Volkshochschulkurs, sondern die lernen dort jahrelang zusammen und beschäftigen sich mit allen Themen, Soziologie, Theologie, Kultur, die machen Museumsbesuche, die sind in Kleingruppen unterwegs und wir haben ja auch inzwischen eine Männerakademie, die mit 9 Gruppen sozusagen da so eine Ausgründung eigentlich vor vielen Jahren schon war, der Frauenakademie. Und jetzt sind wir ganz stolz, wir haben das Programm Frau und Beruf International, Frau Tretter hat da die Federführung und das ist also eine kleine Gruppe, die jetzt gerade gesucht wird, die aus verschiedenen Nationalitäten sich zusammensetzt und die nochmal Skills, Fähigkeiten, interkultureller Art und so weiter gemeinsam miteinander aushandeln, um auch schnell in den Beruf zu kommen. Wir haben im Augenblick die Situation, dass im Deutschbereich der Volkshochschule wir wirklich knapp 400 Ukrainerinnen gerade haben, die bei uns fleißig Deutsch lernen, gut ausgebildete Menschen. Und bei Frauenberuf International glaube ich, dass wir dann auch diese Marke knacken können. Das letzte Mal hatten Sie in der Sendung das Lernhaus der Frauen mit der Maria. Also die Frauenakademie ist eine ganz lebendige Einheit, die auch immer wieder sozusagen kleine Ausgründungen, kleine Spezialprogramme auflegt. Und das Frauenberuf ist so ein solches Spezialprogramm.
Die beschäftigen sich ja auch mit politischen Fragen.
Die beschäftigen sich mit politischen Fragen, aber das Besondere bei der Frauenakademie, das hat so eine besondere Atmosphäre. Ich habe das mal erlebt vor ganz kurz vor dem Aufbruch, da hörte man von irgendeiner komischen Seuche in China, das weiß ich noch genau, das war also wirklich, im März 20 und da war ein großes Fest oben in der HFG. Und da waren also hunderte von Frauen, also ich glaube, es gab so 2 Ehemänner, die mitgekommen waren, weil wir hatten da eine Übergabe von der Frau Kraus auf die Frau Tretter, aber da waren also vielleicht 3 Männer im Raum und vielleicht 500 Frauen. Und das hat eine ganz besondere Atmosphäre. Jetzt könnte man natürlich sagen, wieso ist das nicht total rückschrittig, dass jetzt Frauen unter sich was lernen oder Männer unter sich was lernen, aber das schafft eine besondere Atmosphäre, wenn sie sozusagen, es ist fast wie ein geschützter Raum. Also wenn Frauen unter sich Dinge besprechen, dann tun sie es anders, als wenn Männer dabei sind. Und bei Männern ist es genauso. Bei der Männerakademie ist es genauso. Das sind Gruppen von 10, 12, 13 Männern. Und die sind dann, das hat nichts mit Stammtisch oder so zu tun. Es geht überhaupt nicht darum, dass man so wie im Kegelverein, dass man sagt, nee, die Frauen wollen wir nicht haben, damit wir irgendwie doofe Witze machen können. Sondern es werden Themen anders miteinander verhandelt. Und das ist die besondere Atmosphäre dieser Frauenakademie und dieser Männerakademie.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade diese Frauenakademie-Geschichte, dann sind eben keine Männer, die sich jetzt irgendwie profilieren wollen. Da gibt's ja dieses Fremdwort Mansplaining. Das ist dann einfach nicht so.
Männer und Frauen lösen etwas ineinander aus und das muss der geschützten und ruhigen Lernatmosphäre nicht unbedingt zuträglich sein. Ja. Tatsächlich ist es so, dass sich Männer, wenn eine Frau da ist, irgendwie anders verhalten und ich will da gar keine Klischees bedienen, das sind ja alles erwachsene Menschen. Aber wir haben uns nun mal entschieden, es so zu machen und es wird sehr, sehr gut angenommen.
Sind Frauen eigentlich friedlicher?
Also es gibt, vielleicht kriegen wir das noch rausgesucht, es gibt von dem Sänger der Prinzen, gibt es ein Lied, Demokratie ist weiblich. Und dieses Lied liebe ich sehr. Das ist Sebastian Krumbiegel, der in Leipzig sehr viel auch politische Verdienste sich erworben hat. Und ich war neulich auf dem großen Volkshochschultag in Leipzig mit hunderten von Kollegen und großem politischen Bahnhof. Und er schritt dann also ans Klavier und sang dieses Lied, Demokratie ist weiblich. Und da kommen auch diese Sätze, ich glaube, dass tatsächlich, dass Demokratie, Frieden und so weiter weiblich ist. Er ist Künstler, er darf zuspitzen. Und ich musste sehr schmunzeln, denn die Annegret Kramp-Karrenbauer ist die Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes. Die war da auch und hat da also gesprochen. Und dann hat Sebastian Krumbiegel irgendwie gesagt, ja, also das hätte ich ja auch nie gedacht, dass die Annegret Kramp-Karrenbauer mal eine Vorband von mir ist. Und das war sehr komisch. Denn es zeigte, dass sozusagen die etablierten Parteien, ne, CDU, irgendwie weiter in die Mitte gerückt sind. Also Sebastian Krumbiegel hat vor 20 Jahren bestimmt noch die CDU bekämpft, aber inzwischen ist das Feindbild eher die AfD. Und man merkte also, dass da sich bei ihm auch was geändert hat. Aber mich hat das beeindruckt. Er hat dieses Lied gesungen und zu Ihrer Frage, ja, ich glaube, dass tatsächlich Männlichkeit, so wie es auch im viktorianischen, wilhelminischen Zeitalter missbraucht wird, wir haben ja auch bei uns die Weiße Rose-Ausstellung mit diesen ganzen Kriegsbildern, also dieser harte, unbarmherzige Mann, der also immer kämpfen muss, und dass also sozusagen Männer sich anders darstellen, so wie das die jungen Männer ja heute auch machen. Ich sehe ganz oft junge Männer mit einem Baby vorm Bauch, die Elternzeit machen und alles. Da hat sich ja auch in der Generation sehr viel geändert. Ja, aber spannend. Also Frieden, also ich glaube nicht, dass Frauen sich so schnell gegenseitig kaputt schießen, wie das Männer tun. Oder wie man es jetzt leider auch schon wieder in diesem furchtbaren Krieg mit der Ukraine beobachten muss.
Es ist ja auch in der Diskussion, das habe ich neulich mal gesehen, also ernsthaft, auch die NASA denkt drüber nach, zum Mars meinetwegen eine rein weibliche Crew zu schicken, weil sie sagen, die verstehen sich besser. Naja gut, ob das jetzt Fiktion ist, ist eine andere Geschichte, aber die haben das ehrlich überlegt. Da gibt's auch Fotos und irgendwelche Camps, wo sich so Sachen trainieren. Ja, also ganz interessante Sache, vielleicht auch so nebenbei. Und okay, aber Thema Frieden, ja, das ist auch da haben wir es doch jetzt wieder so richtig toll hingekriegt.
Also die Überleitung ist brillant. Wir haben jetzt die Friedenswochen und da sind wir natürlich als Volkshochschule auch mittendrin. Also jetzt bin ich gerade eben, hatten wir ein Fernsehteam von Regio TV, da ist heute Abend, für die ganz kurz entschlossen, ist ja, glaube ich, eine Live-Sendung. Der Ralf Becker, Koordinator der Initiative Sicherheit Neu Denken, hat also Impulse für eine friedliche Nachkriegsordnung in Europa. Das wird also heute Abend dann stattfinden. Und das Spannende ist, dass wir natürlich immer auch die Bundeswehr und die Münchner Sicherheitskonferenz ins Auge behalten. Vor ein paar Monaten habe ich gedacht, 100 Milliarden jetzt für die Bundeswehr, ist das jetzt wirklich sinnvoll? Also im Kontext dieser Friedenswochen wird über sowas diskutiert und morgen Abend, da werde ich auch hingehen, da bin ich sehr gespannt, da wird der Dr. Lörcher bei uns, wir haben ja gerade über das Eicher-Scholl-Kolleg, der ist dort der Direktor, der wird mit dem OB Zisch und der Frau Dr. Wenge vom DZOK, also vom Dokumentationszentrum Ulrich-Kuberg und mit dem Wolfgang Stöger über die Kriegerdenkmäler in Ulm diskutieren. Denn wir haben in Ulm viele Kriegerdenkmäler, die sind jetzt, wie soll ich sagen, da radelt oder fährt man dran vorbei, die sieht man gar nicht mehr so stark, weil man sich an den Anblick auch gewöhnt hat. Aber man muss sich einfach ehren, das Gedenken an die gefallenen Kameraden, Opfertod fürs Vaterland. Ist das etwas, was wir da jetzt noch stehen lassen wollen? Über solche Fragen müssen wir diskutieren. Und natürlich viele tolle, holen Sie sich das Heft oder steht auch online, viele tolle Veranstaltungen im Kontext von Einstein und Stolpersteine. Also es gibt so viele. Ich habe jetzt den Assange jetzt gehabt letzte Woche bei uns wieder im Club Orange. Da waren bestimmt 50 Gäste, Julian Assange, der als Friedensstifter dort sozusagen besprochen wurde, der er ja auch ist, weil er einfach mit seinen Aufdeckungen unheimlich viel bewegt hat, aber der jetzt leider sehr, sehr in einer sehr gefährlichen Gefängnissituation ist.
Der Sommer ist jetzt bald vorüber. Weihnachten steht vor der Tür.
Also auf.
Nee, man merkt es daran, dass es in den Supermärkten jetzt die Lebkuchen gibt. Ja, der Sommer war ja lang und heiß, aber die VH hat trotzdem einiges in dieser Zeit gemacht. Was war denn so los?
Ja, gerade deswegen. Wir hatten ja dieses fantastische Donaufest, wo jetzt endlich wieder, es war mein erstes Donaufest, ne, fiel ja vor 2 Jahren aus. Und das war schon schön, das alles zu sehen, da durchzumarschieren, die Buden, diese ganzen verschiedenen Kulturen, die jungen Leute, die aus diesen Kulturen kommen. Ich selber war involviert beim Thema Prostitution in der Weise, dass wir uns mit verschiedenen Stadträtinnen dort hingestellt haben, einen Tag sozusagen Flugblätter verteilt haben und versucht haben, darauf aufmerksam zu machen, dass es in Ulm einfach viele Bordelle gibt und dass dort einfach ganz viele Frauen aus Rumänien, aber sicherlich auch aus Ukraine und so weiter, es ist ja teilweise gar nicht feststellbar, aus welchen Ländern, die kommen irgendwie, osteuropäische Länder. Und so schön es ist, dass wir jetzt also 10 Länder an der Donau haben, ne? Bekanntermaßen ist ja Ulm, hat ja keine Städtepartnerschaft, sondern diese 10-Länder-Partnerschaft an der Donau. Aber das ist natürlich auch ein wunderbarer, also wunderbar in Anführungsstrichen, Transfer, wo also Menschenhändler einfach junge Frauen sozusagen einsammeln und herbringen. Und dieses ganze Gerede von der selbstbestimmten Prostitution, also das ist zu 99,9% sind das einfach Frauen, die würden gerne was anderes machen. Die müssen das machen, die schicken das Geld nach Hause, die werden, wie soll ich sagen, die werden in Schlepperorganisationen hergeschickt. Und es gibt in Ulm ein tolles Bündnis verschiedener Frauenorganisationen. Die Stadt hat ein eigenes Frauenbüro und die verschiedenen Politikerinnen, und zwar übergreifend aus CDU, aus der SPD, aus den Grünen, also alle Parteien machen da mit. Und wir sind da auch mit von der Partie. Da will man nicht der Spielverderber sein, aber man will trotzdem auch darauf hinweisen. Dann hatten wir am Sonntag den Denkmaltag, wo also überall in Ulm, ja auch in Münster und so weiter, in den Museen wurde also gezeigt, was haben wir für Gebäude. Für mich eine wunderbare Gelegenheit, zusammen mit meiner Kollegin Silke Jag nochmal unser eigenes Haus, das Einsteinhaus, uns anzugucken, was ja eine spannende Geschichte hat, vor über 60 Jahren erbaut worden ist im Stil der Ulmer Hochschule für Gestaltung, in einem schlanken Funktionalismus mit Beton, mit bestimmten, also wir haben viel Glas bei uns im Gebäude, dann nochmal vor 12 Jahren aufwendig renoviert, wärmegedämmt, im Stil, also erhalten. Man hat dort diese Grundfunktion alle gesehen und wir sind durch die verschiedenen Räume gegangen mit unseren Gästen und haben uns gefreut, denn wenn man, ich meine, ich arbeite da jeden Tag, aber wenn man sozusagen selber nochmal hinguckt, was man eigentlich dort eigentlich für ein tolles Gebäude hat und was sich damals die Inge Scholl und ich, wir sind in alte Schriftstücke gegangen, was die sich überlegt haben, was soll in der Volkshochschule stattfinden? Teppich, viel Glas und Raum für Begegnung. Das ist so der Rückblick.
Ja, ganz kurz Nebenbemerkung, also Tag des offenen Denkmals, da war FreeFM auch beteiligt. Wir sind ja im Büchsenstadel, entweder das älteste oder eines der ältesten Gebäude in Ulm. Und ja, der Zuspruch war auch super, waren also viele Leute da, sehr interessiert. Also war ein toller Tag.
Habe ich auch so erlebt. Und jetzt haben wir wieder das Nächste. Ne? Also das ist jetzt wirklich, finde ich, auch wirklich ein Feuerwerk. Wir haben also natürlich unsere Kulturnacht. Das Programm liegt hier vor mir, wunderbar, Ulm und Neu-Ulm gemeinsam, alle bieten was an, die Stadt wird wieder richtig, ja, brummen und natürlich bei uns, wir dürfen den offiziellen Festakt bei uns im Club Orange machen mit geladenen Gästen, wo die Kulturnacht eröffnet wird, das ist immer reihum irgendwo anders. Freuen uns sehr, dass Spontanello, Marc Klawikowski, der auch beim Contiki macht, arbeitet, macht also Familienmitmachtheater bei uns im Haus. Wir haben verschiedene Angebote, wir haben offene Ateliers und werden natürlich auch tolle Konzerte bei uns auf dem Kornhausplatz präsentieren. Da gibt es also verschiedene Bands, Rapper, Six for Blues, also geht so nach und nach, den ganzen Abend wird also Musik ertönen. Und ich freue mich drauf, wenn die Menschen wieder da durch die Gassen strömen und sich die Sachen angucken und sozusagen von Kneipe zu Kneipe und von Location zu Location sehen. Also wir freuen uns sehr auf die Kulturnacht jetzt am Samstag, den 17. September.
Was ist da Ihr Part?
Wie gesagt, die feierliche Eröffnung, dann sind wir Gastgeber dann haben wir eben ganz viele Veranstaltungen, da gibt's Künstler, die bei uns, da gibt's Ausstellungen bei uns im Haus, also viele Veranstaltungen, die dann bei uns im Haus stattfinden. Aber eben auch mehrere Konzerte bei uns. Und ich werde natürlich nicht nur bei uns bleiben, sondern werde auch mal links und rechts gucken, was machen die anderen, wo gibt's wieder Angebote. Denn wir sind ja mit Hunderten von Institutionen, Vereinen, Verbänden in Ulm assoziiert. Das heißt, man besucht sich gegenseitig und guckt, was machen die anderen, schaut immer nach guten Kursleitern und wie kann man, ja, man denkt die ganze Zeit nach, wie kann man hier für Ulm was Schönes reißen.
Ja, die gibt's ja schon sehr lange. Ich habe da ab und zu mal als Cosplayer mitgemacht, mit Flügeln gelaufen. FreeFM ist dieses Jahr auch wieder dabei. Kann die also in der Büchse Live-Sendung miterleben. Und im Ulmer Museum gibt's zum Beispiel eine Duftführung, immer der Nase nach. Also so ganz interessante Sachen. Ja, also wird eine spannende Sache. Gibt's jetzt aktuell, was in nächster Zeit noch ansteht?
Es ist einfach so, wir haben in der Volkshochschule einfach viele Fachbereiche. Und manche sind gar nicht so bekannt. Wir haben eine Yoga-Akademie, da können Sie mehrere Jahre wirklich studieren. Also das ist nicht sozusagen Yoga so zum Tagesgebrauch, sondern da bilden wir Multiplikatoren aus Menschen, die nachher wirklich selber Yoga ausbilden. Wir haben ein riesen Spektrum von Sprachen. Also viele Sprachkurse sind bedingt durch Corona online gegangen. Manche sind auch gar nicht zurückgekommen. Die haben gesagt, wir finden das gut mit dem Online. Aber wir haben einen großen Sprachenbereich und wir haben, und das merken wir, da tun wir uns mit der Werbung etwas schwer, deshalb sage ich das jetzt, wir haben Beruf und Karriere in so einem Fachbereich und EDV. Und es gibt also eine ganz große Breite von Computerkursen. Und wir tun das mit der Werbung schwer, weil diejenigen, die eigentlich so einen Kurs bräuchten, die sehen uns nicht im Internet. Und da wir im Augenblick kein gedrucktes Heft haben, finden die uns nicht. Deshalb sage ich es hier nochmal. Gibt also Kurse, wo sie mit Muße, also sprich mit einem langsamen Tempo, ne, da hast du dein eigenes Smartphone dabei oder dein Tablet und dann kannst du dir die Sachen nochmal in Ruhe erklären lassen. Das ist dann sozusagen eher für eine Seniorenklientel. Wir haben aber auch Kurse, die sehr, sehr anspruchsvoll sind. SAP und Buchhaltung und Excel und Pivot-Tabellen. Also es gibt eine ganz große Breite von verschiedene Angeboten. Und bei den Sprachen, da bin ich wirklich verblüfft, weil wir haben Bündnisse mit anderen Volkshochschulen geschlossen. Das heißt, wir können auch Sprachen mittlerweile anbieten, die so exotisch sind, dass sie vielleicht hier in Ulm nicht zustande kommen, weil schlichtweg einfach nicht genug Leute da sind, die Albanisch oder Altgriechisch oder Arabisch lernen wollen. Aber, oder Hindi, das ist also wirklich irre. Aber dadurch, dass wir mit anderen Volkshochschulen vernetzt sind, sammeln wir also die Teilnehmer, die Lust darauf haben. Und dann kommen diese Kurse tatsächlich zustande. Türkisch, Tschechisch, Ukrainisch, natürlich Russisch, Schwedisch, Rumänisch. Also wir haben so ungefähr 30 Sprachen im Sprachenbereich, so dass man also eine ganze Fülle von Dingen auch bei uns lernen kann.
Am Schluss meine übliche Frage, Herr Dr. Handel. Was habe ich vergessen zu fragen? Was wollen Sie noch loswerden?
Was ich loswerde, ist, dass wir sind die VH Ulm. Aber wir sind auch woanders unterwegs. Und ich möchte immer wieder darauf hinweisen, wir sind in Neu-Ulm, wir sind in Blaustein, wir haben eine große Dependance in Langenau, in Erbach, in 5 Städten und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis, in Steig, in Hüttesheim, in Illerkirchberg, in Ballendorf, in Oellingen, in Nähnstetten gibt es Volkshochschule. Die Kollegin Munja Jabri und Edith Doleschel machen da ein exquisites Programm. Wir haben den Vorteil, wir können die Kursleiter, die bei uns in Ulm unterrichten, die können wir auch in diese Kommunen schicken. Und da ist ein gutes Miteinander. Das heißt, die Volkshochschule bespielt tatsächlich eine Fläche von 250.000 Einwohnern über diese Fläche. Und wir sind nach meinem Kenntnisstand die einzige Volkshochschule, die nicht nur eben in einem Bundesland, also in Baden-Württemberg, arbeitet, sondern mit Neu-Ulm dann auch in Bayern unterwegs ist. Das ist ein Schmankerl, was vielleicht nicht jeder weiß.
Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank, Herr Arnold. Hat wie immer Spaß gemacht.
Bis dahin, mein Name ist Rudi Arnold. Bis bald, macht's gut, ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.